Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Kugeln stoßen, Speere werfen und sowohl über die Distanzen von 100 bis 1500 Meter so schnell laufen wie möglich. Wer im Zehnkampf startet, muss das alles und noch ein bisschen mehr können. Bei der Leichtathletik-WM in Katar läuft der Zehnkampf der Männer gerade und Jens-Jörg Rieck live in Doha. Mit Niklas Kaul liegt ein Deutscher sehr aussichtsreich im Rennen, oder?
Ja, wir sind wahrscheinlich Zeugen der Krönungsveranstaltung für einen neuen König der Leichtathleten, denn der bisherige Kevin Mayer, der Franzose, er ist hier leider ausgestiegen aus diesem Wettkampf, hatte sich verletzt, musste im Stabhochsprung aufhören. In einer ohnehin dramatischen Konkurrenz wuchs einer über sich hinaus, Niklas Kaul, ein Feuerwerk an Bestleistungen, drei hintereinander, unter anderem den weitesten Wurf 79,05, den es je gab in einer Mehrkampfkonkurrenz und damit führt er jetzt deutlich das Feld an, denn er ist der beste Läufer und kann die zwei vor ihm liegenden, knapp vor ihm liegenden, Michael Huboeau aus Estland und Daniel Warner aus Kanada wahrscheinlich noch abfangen.
Das ist also der eine deutsche Athlet, der für Furore sorgt. Eine andere, die hat schon ihre Medaille sicher gerade gewonnen. Christina Schwanitz hat Bronze geholt beim Kugelstoßen. Wie lief da der Wettkampf?
Medaillensammlung komplett, kann man sagen. Sie war ja schon mal Weltmeisterin, hatte Gold geholt in Peking 2015. Sie hat Silber und jetzt hat sie Bronze und das ist für sie ein Riesenerfolg.
Ja, ich bin sehr schwer in den Wettkampf reingekommen. Irgendwie wollte es heute nicht, aber ich war der festen Überzeugung, dass ich über 19 Meter stoßen kann und dass es jetzt zu Bronze gereicht hat, bin ich mega happy.
Da kann sie auch mega stolz sein, denn sie hat zwei kleine Krümel zu Hause, wie sie immer sagt, ihre Zwillinge seit 2017. Es ist ein schöner Erfolg. Erst im fünften Versuch stieß sie diese 19,17 Meter, die am Ende reichten für diese Medaille. Und gerade gab es großen Jubel hier, denn die Bahrainerin Salwa Eid Nasser hat sich über 400 Meter den Titel bei den Frauen geholt.
Jens Hörig live aus einem diesmal relativ lauten Stadion in Doha. Und in der Europa League beim Fußball, da läuft es anders als für die deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten weiterhin nicht so gut wie erhofft. Nach der 0:4 Auftaktniederlage reichte es heute bei Başakşehir Istanbul nur zu einem 1:1. Und auch das war knapp, wie Marc Eschweiler berichtet.
Spielerisch hat Borussia Mönchengladbach erneut nicht überzeugen können auf internationalem Parkett, aber zumindest durch eine Energieleistung in der Schlussphase einen kompletten Fehlstart in der Gruppenphase verhindert. In der 91. Minute gelang dem eingewechselten Patrick Herrmann per Abstauber aus kurzer Entfernung der glückliche Ausgleich. Zuvor hatte Gladbach über weite Strecken enttäuscht und in der 55. Minute verdient das Tor zum 0:1 Rückstand kassiert. In der ersten Halbzeit hatte Gladbach zwar mehr Ballbesitz, der Borussia fehlte aber die Wucht nach vorne. In der zweiten Hälfte spielte dann lange nur Başakşehir hier, bevor Herrmann in der Nachspielzeit einen wichtigen Punkt retten konnte.
Einen Punkt holt auch der VfL Wolfsburg und wie die Gladbacher können auch die Wölfe über das Unentschieden gegen den Tabellenvorletzten aus Frankreich, Saint-Étienne, froh sein. Jörg Tegelhütter.
Hauptsache nicht verloren, werden sich die Profis vom VfL Wolfsburg sagen. Nach dem 1:1 bei der AS Saint-Étienne im zweiten Gruppenspiel der Fußball-Europa League. Es begann denkbar schlecht vor 27.000 Zuschauern hier im Stade Geoffrey Guichard. Denn Pervan, Wolfsburgs Torwart, boxte eine Ecke direkt vor die Füße von Kolodziejczak und der zog ab aus 16 Metern. Traf zur Führung für die Franzosen. Fast postwendend aber dann der Ausgleich. William per Kopf nach einer Flanke von Arnold zum 1:1. Danach gab es ein temporeiches Spiel, aber kaum noch Torraumaktionen. Deswegen leistungsgerecht am Ende 1:1 zwischen Saint-Étienne und dem VfL Wolfsburg.
Jörg Tegelhütter mit dem Bericht. Und beim dritten Spiel mit deutscher Beteiligung, da steht es 1:0 für den deutschen Verein. Eintracht Frankfurt führt in Portugal bei Guimarães. Aber das Spiel ist noch nicht zu Ende. Es gab einige Verletzungsunterbrechungen. Wenn der Spielbericht vorliegt, reichen wir den nach. In Hannover, da haben es Fußballfans im Moment schwer. Hannover 96 dümpelt da in der zweiten Liga rum. Die Handballfans hingegen, die feiern und feiern und feiern. Denn Hannover-Burgdorf ist nicht nur in der Liga Tabellenführer, sondern steht auch im Viertelfinale des DHB-Pokals nach einem 26:20 beim Meister in Flensburg. Thomas Kos.
Der Höhenflug der Recken geht weiter. Eine Woche nach dem Erfolg in der Bundesliga siegten die Hannoveraner auch im Pokal gegen den deutschen Meister aus Flensburg und das auswärts an der dänischen Grenze. Dank einer starken Abwehrleistung und eines überragenden Torhüters Urban Lesjak. Dieser 26:20 Erfolg geht völlig in Ordnung. Die Flensburger fanden im Angriff einfach keine Mittel, um die quirlige Abwehr der Niedersachsen zu knacken. Mitte der ersten Hälfte blieben die Flensburger 8 Minuten am Stück ohne ein Tor. Das die entscheidende Phase, die Die Hannoveraner setzten sich ab, führten zur Pause 15:9 und ließen im zweiten Durchgang nichts mehr anbrennen. Die Flensburger Aufholjagd blieb aus. Die TSV Hannover-Burgdorf zieht damit verdient ins Viertelfinale ein. Die Flensburger scheiterten zum dritten Mal in Folge im Achtelfinale.
Thomas Kos war das. Der US-Leichtathletiktrainer Alberto Salazar hat mit Testosterongels experimentiert, Sportlern zu hochdosierte Infusionen gegeben und dann auch doch die Menschen um ihn herum angestiftet, über diese Sachen zu lügen. Dafür hat ihn jetzt die US-Anti-Doping-Behörde für 4 Jahre gesperrt. Nun hat sich auch Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, zu dem Fall geäußert. Markus Tepper mit den Einzelheiten.
Besorgniserregend nennt der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach den Fall Salazar. Der 61-jährige Alberto Salazar ist Leiter einer in Oregon in den USA beheimateten Trainingsgruppe von zahlreichen Weltklasseläufern. IOC-Präsident Bach sagte, die Aufarbeitung des Falles sei nun zunächst eine Sache der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, der er voll vertraue.
We are very confident that WADA is looking into this. We are waiting then for the advice of WADA.
Gleiches gilt laut Bach auch für die neuerlichen Vorwürfe gegen Russland. Auch hier sei die WADA am Zug. Der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA wird vorgeworfen, Daten aus einem Analyselabor manipuliert zu haben. Zum Abschluss der Sitzung der IOC-Exekutive in Lausanne kündigte Bach ferner an, das Doping-Testprogramm im Vorfeld der kommenden Sommerspiele in Tokio auszuweiten.
Es ist ein Land mit großer Lauftradition und fast ebenso groß ist die Tradition, mit verbotenen Mitteln nachzuhelfen. Es geht um Marokko. Bis 2017 auf der Doping-Watchlist des Leichtathletik-Weltverbandes und neue Recherchen der ARD-Doping-Redaktion zeigen, Sportbetrug scheint immer noch System zu haben. Sebastian Krause.
Im Süden Marokkos, Slums, viel Armut. Hier bietet sportlicher Erfolg eine Möglichkeit, dem sozialen Elend zu entrinnen. Viele Nachwuchsathleten, so erzählt uns ein Sportler, lassen sich so leicht ködern. Erkannt werden möchte er nicht.
Erst war ich gegen Doping, aber er hat mir Namen genannt von Athleten aus dem Nationalteam, die es nehmen, und hat mich damit überzeugt. Der Trainer hat mir die Mittel gegeben. Die Athleten kommen zu ihm nach Hause und er verabreicht ihnen diese Mittel.
Der Trainer bestreitet die Vorwürfe. Aber es sind mehrere Informanten und Insider, die der ARD-Doping-Redaktion berichten, wie es in der Läufernation Marokko zugehen soll. Ein ehemaliger Topläufer, der als Doper überführt und gesperrt wurde, trainiert jetzt Nachwuchsathleten. Ein Apotheker liefert weiter Dopingpräparate, obwohl seine illegalen Geschäfte von den Behörden angeblich unterbunden worden sind. Und sogar Dopingvertuschung durch den marokkanischen Leichtathletikverband, sagt Insider Hussein Benzraigenat, inzwischen Trainer in Katar.
Der marokkanische Verband macht das so. Vor internationalen Wettkämpfen führt er Dopingtests durch. Und wenn jemand gedopt ist, nehmen sie ihn aus dem Kader, sagen, du machst eine Pause, damit du nicht bei der Kontrolle auffliegst. Gesperrt werden sie nicht.
Läuft es in Marokko tatsächlich so wie nach dem Muster des Staatsdopingsystems der DDR? Auf schriftliche Fragen zu den Vorwürfen kommt vom marokkanischen Verband keine Reaktion. Und auch ein Franzose wird von einem Insider belastet, Dopingmittel aus Marokko bezogen zu haben. Mohamed Amdouni, Europameister über 10.000 Meter 2018 in Berlin. Damit konfrontiert, streitet Amdouni die Vorwürfe ab.
Es ist einfach unglaublich, über solche Dinge zu reden. Es gibt nichts.
Konkrete Fragen beantwortet der Franzose nicht. Einen Start, jetzt bei der WM in Doha, hat er plötzlich abgesagt, wegen einer nicht auskurierten Verletzung, wie vom Verband offiziell erklärt. Nach ARD-Informationen trainiert Mohamed Amdouni immer wieder an abgelegenen Orten in Marokko, für Dopingkontrolleure nicht einfach erreichbar. Insgesamt wird in Marokko im internationalen Vergleich wenig getestet, die nationale Anti-Doping-Agentur existiert quasi nur auf dem Papier. Vor 2 Jahren hatte der Leichtathletik-Weltverband Marokko von der sogenannten Doping-Watchlist, einer Liste der verdächtigen Länder, gestrichen, weil offenbar Fortschritte gemacht wurden. Jetzt ist der Weltverband umso mehr unter Zugzwang.
Sebastian Krause über die Dopingvorwürfe in Marokko. Es hat 97 Minuten gedauert, aber dann stand es fest, Eintracht Frankfurt gewinnt in der Europa League mit 1:0 bei Gimmerich. Und in der 36. Minute ist nämlich dieses Tor gefallen von Evan Ndaka. Per Kopf hat er da nach einer Ecke getroffen und damit die Frankfurter jetzt mit den ersten 3 Punkten in der Europa League. Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.